Herzlich willkommen zum SWR Demokratieforum. Mein Name ist Michel Friedmann. Ich bin Publizist, Philosoph und Buchautor und vor allen Dingen Fan der Demokratie. Hass, Wut, Liebe, Hoffnung. Heute geht's im SWR Demokratieforum um Gefühle und um die Frage, wie Politiker und Journalisten den Faktor Gefühl nutzen. Zu Gast bei mir ist auf dem Hambacher Schloss die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer von der SPD, der Medienwissenschaftler Professor Bernhard Pörksen und die Weltjournalistin Anna Schneider.
Liebe Frau Dreyer, ich fange mal an mit einer Frage, die in mir schon einige Emotionen auch weckt. Eine davon ist, ich habe so ein mulmiges Gefühl, es ist mir auch ein bisschen unangenehm, aber da eine Pressemitteilung der Staatskanzlei heute Mittag schon an viele Kollegen und Kolleginnen versandt wurden und wir ja die Pressetage auch haben, der Südwestdeutschen Medientage, will ich das doch mal versuchen. In einer Pressemitteilung Ihrer Staatskanzlei von heute Mittag steht, ich zitiere, eine menschliche und empathische Politik macht es natürlich notwendig, sich auch mit Emotionen auseinanderzusetzen. Dabei bedarf es aber immer einer sorgfältigen Prüfung von Argumenten und Fakten. Kern jeder Demokratie ist die inhaltliche Auseinandersetzung. Debatten müssen auf der Grundlage von Fakten geführt werden. So steht es die Ministerpräsidentin. Und dann Sperrfrist 19 Uhr. Nun ist es jetzt 7:45. Ich habe noch nicht eine Frage gestellt, aber alle haben irgendwie eine Antwort. Können Sie mir das mal erklären, was das soll?
Ja, guten Abend allerseits. Das ist tatsächlich keine gute Geschichte, das ist eher ein Fauxpas. Wir haben auch wirklich deutlich gemacht, wenn die Diskussion einen ganz anderen Verlauf haben wird, dass die Pressemeldung zurückgezogen wird. Es sollte eigentlich so sein, wie es immer ist, dass man sich Gedanken macht vor einer Sendung, dass man sich Überlegungen anstellt, wie geht man mit diesem Thema eigentlich um? Emotionen, Politik, Medien. Wir haben die Medientage, da haben sich auch manche Menschen von uns beteiligt. Und deshalb haben wir Dinge formuliert, von denen wir glauben, dass sie eine Rolle spielen. Auch mit Sperrfrist, aber es ist vollkommen klar, das ist tatsächlich etwas gewesen, was ein bisschen schiefgelaufen ist, dass die Sache jetzt schon draußen ist, aber das ist auch besprochen worden. Also, ich kann Ihnen aber gerne zur Sache etwas sagen.
Nein, wir bleiben dann doch, weil wir als Journalisten und Journalistinnen sowas sehr selten bisher erleben, doch bei dem Thema. Denn das kann ja nur funktionieren, wenn Sie jetzt wörtlich in dieser Sendung das gesagt haben würden, was hier steht. Ich meine das im Ernst, ja nur was verstehen. Worin liegt aus Ihrer Sicht, wenn Sie das sagen, der Fauxpas? Die Idee, überhaupt eine Pressemitteilung so früh mit einem Statement, das in einer Sendung stattfinden soll, rauszugeben oder irgendwo anders?
Nein, der Fauxpas liegt aus meiner Sicht tatsächlich darin, wusste ich ehrlich gesagt jetzt auch gar nicht, dass die Pressemeldung raus ist. Egal, aber ich will es nämlich nicht abschieben. Darin, dass mit Sperrfrist etwas rausgegeben ist, was eigentlich noch nicht stattgefunden hat. Allerdings ist es ja nicht so, dass meine Pressestelle, meine Leute nicht wissen, wie ich denke. Und deshalb kann man natürlich viele Gedanken durchaus auch formulieren, ohne dass sie gesprochen sind. Aber man muss natürlich überprüfen, ob sie am Ende wirklich so gesprochen sind. Und deshalb kann es eigentlich keine Pressemeldung geben zu einem Fall oder einer Situation, die noch nicht stattgefunden hat.
Gut. Gut.
Nein, ich finde es ja wirklich eigentlich sehr schade, also im Ernst. Also warum macht man dann überhaupt die Sendung, wenn man vorher schon weiß, was passieren wird? Dann können wir uns die Diskussion ersparen. Wir sind, glaube ich, alle der Meinung.
Nein, ich finde es medienanalytisch einen besonders interessanten Moment. Es ist ja immer wunderbar, wenn etwas von der Hinterbühne auf die Vorderbühne vordringt. Und ich muss jetzt eine kleine Verteidigungsrede der Politik halten. Ich glaube, Journalistinnen und Journalisten sind gerade dabei, sich ein bisschen sozusagen zu sehr, ich sage es ganz freundlich, aufzuspielen. Denn es findet ja in diesen Talkshows, also Scripted Reality-Formate für Intellektuelle, findet ja ein eigentümliches Hochrüstungsgeschäft auf beiden Seiten statt. Sie, nicht Sie persönlich, sondern Mann, berät sich mit seinen Beraterinnen und Beratern, was ist die Punchline, was ist die Botschaft, wer ist dieser komische Pörksen, müssen wir irgendjemand sedieren, welche gefährlichen Gegner gibt es. Das wird wie ein Theaterstück überlegt. Und auch Sie natürlich, lieber Herr Friedmann, haben Ihr Skript? Was könnte der Perksen sagen? Was könnten Sie dann antworten? Also ehrlich nicht gesagt, Sie.
Nein, aber Sie wenn Sie das so machen, dann will ich das gerne so annehmen.
Ich habe noch nie eine Talkshow, also man hat mich noch nie gefragt,
ich habe noch nie eine gehalten. Wir sind keine Talkshow.
Aber ganz ernsthaft gesprochen, also es findet sozusagen jetzt eine Ausschmückung und Idealisierung des Journalismus statt, die das wechselseitige Aufrüstungsgeschehen zwischen Politik und Medien in keiner Weise spiegelt. Und da würde ich doch also ich liebevoll, aber doch ein klein bisschen intervenieren.
Ja, aber ich bin ja gerne bereit, Ihr Buch und Ihre These der Aufrüstung der Medien auch fortzuschreiben, aber ich sehe hier keine Aufrüstung.
Aber wenn Sie sich sozusagen das Geschäft der Gesprächssendungen anschauen, dann gibt es, und das meine ich mit diesem symmetrischen sich Hochrüsten, auf beiden Seiten massive Kontrollversuche. Und die eigentliche Tragik des sozusagen des wirklichen Miteinandersprechens ist ja, dass diese überraschungsintensiven Zonen in einem ganz ernsten Sinne gar nicht mehr entstehen können und nicht mehr wirklich entstehen, weil sozusagen diese Räume fehlen, in denen Fehler, ein Fauxpas noch irgendwie in einer Weise thematisiert werden, die es einem erlaubt, auch Fehler zu machen. Das sind ja Angstphänomene, über die aber wir von beiden Seiten ausreden.
Ja, aber ich würde gerne eine dritte nehmen, nämlich Ihre. Die sogenannten Experten, die gern in all diese Sendungen kommen, um sich zu profilieren und ihr eigenes Geschäft zu machen, was übrigens so legitim ist wie die Kritik, die Sie eben angebracht haben, spielen ja auch ihre eigene Rolle. Und das will ich jetzt nur hinzufügen, dass Sie nicht glauben, dass Sie außen vor sind, sondern dass Sie sich mitreflektieren. Das Zweite, was ich sagen will, und diese Veranstaltung hier arbeitet nicht nach diesen Prinzipien. Und ich finde, dass das auch eine sehr angenehme Situation ist. Und ich bin auch Frau Dreyer dankbar. Sie hat gleich gesagt, was das ist. Und ich glaube, damit kann man das auch erledigen, dass eben nicht jetzt versucht wird, da noch den letzten Tropfen daraus zu holen. Also vielleicht werden wir dann doch auch über Wahrnehmungen von solchen Gesprächssendungen sagen. Aber ein letztes auch zur Verteidigung aller meiner Kollegen und Kolleginnen. Jeder und jede ist frei, sich in jeder dieser Sendungen nicht so zu verhalten, wie man glaubt, dass man erwartet, dass sie sich verhalten, sondern wie sie sind. Und wenn sie es nicht tun, ist es nicht die Schuld der Sendung und der Journalisten, sondern ihre eigene. So, ich will, liebe Frau Dreyer, jetzt aber auch zum Thema weiter fragen, apropos Gefühle. Vor wenigen Tagen hat Europa gewählt. Viele Bürger und Bürgerinnen haben ganz unterschiedliche Gefühle nach diesem Ergebnis gehabt. Die SPD hat einen historisch schlechten Wert eingefahren, 13,9%. Und die AfD ist mit 15,9% der Stimmen stärker geworden als die SPD. Was haben Sie gefühlt, als Sie das Ergebnis zur Kenntnis genommen haben?
Ja, es ist ein schlimmer Wahltag. Auch für mich ist es ein schlimmer Wahltag gewesen. Das eine ist die Sozialdemokratie. Das ist natürlich schrecklich. Wir waren aber auf der europäischen Ebene sowieso schon nicht sehr gut vertreten. Das ist kein Trost, sondern wir sind ja bei der letzten Europawahl wirklich richtig abgesackt. Das waren zu Zeiten der Großen Koalition, also nur zu dem Thema Ampel, Große Koalition. Es hatte gar nicht dieses Vorzeichen, aber natürlich erneut dann noch ein paar Prozent weniger. In Rheinland-Pfalz, muss ich sagen, liegen wir Gott sei Dank vor der AfD. Und das freut mich auch, sage ich auch zu den Rheinland-Pfälzern, weil ich glaube, es gibt hier ein sehr ausgeprägtes Demokratiebewusstsein in unserem Bundesland. Und man überlegt sich das vielleicht da auch nochmal doppelt und dreifach. Aber so richtig, richtig bedrückend, weil Europawahlen ja leider auch dafür bekannt sind, so richtige Protestwahlen zu sein und die Regierung selten gut wegkommt, ist tatsächlich das Ergebnis der AfD. Und das sage ich selbst in unserem Bundesland, wo wir einfach sehen, also wir haben keinen blauen Wahlkreis in dem Sinne, ein ganz kleines Verbandsgemeinde ansonsten nicht. Aber trotzdem sehen wir, wenn wir in die Tiefe der Analyse gehen, dass sehr viele, an vielen Stellen eben AfD gewählt worden ist.
Sie sind ja Ministerpräsidentin in Rheinland-Pfalz, ja. Sie sind aber auch eine Spitzenbundespolitikerin bei der SPD. Und ich würde das gerne noch mal über diese Ebene der Emotionen machen. Die SPD ist eine demokratische Partei vom aller schwersten Kaliber und ohne irgendeinen Verdacht und eine demokratiefeindliche Partei, die ein Verdachtsfall ist, bekommt mehr Stimmen. Wenn Sie sich mit so einem Wahlergebnis beschäftigt haben, war Ihre erste Emotion, die SPD ist schlecht, gewählt, wir werden immer schwächer und schwächer? Oder war es als erstes Gefühl, um Gottes Willen, die AfD rennt uns davon?
Es war nicht die Frage, liegt die AfD vor der SPD oder nicht, sondern es ist wirklich das Erschrecken darüber, wie stark die AfD inzwischen in Deutschland verbreitet ist. Und natürlich ist es auch ein Schmerz in dem Moment, wenn die eigene Partei wirklich so weit nach unten geht. Ich sage aber mal zur SPD einfach, um das auch deutlich zu sagen. Ich habe schon viel erlebt mit der SPD, gute und schlechte Zeiten. Und ich war mal ganz kurze Zeit kommissarische Parteivorsitzende, 3 Monate oder 4. Da hatte ich schlaflose Nächte, weil ich Angst haben musste, dass die SPD einstellig wird. Und es hat nicht lange gedauert und wir wurden dann plötzlich wieder stärkste Partei in der Bundestagswahl. Insofern kann ich es auch einordnen, aber ich will es nicht kleinreden. Das ist ein großer Unterschied. Ich will es nicht kleinreden in gar keiner Weise, weil ich fest davon überzeugt bin, dass gerade die SPD, die immer eine sehr klare Einstellung hat gegen rechts und die verteidige ich auch bis zum heutigen Tag, dass das für eine SPD natürlich total bitter ist, wenn eine Partei wie die AfD jetzt bei der Europawahl stärker ist als sie als sozialdemokratische Partei, die eine klare Haltung zu diesem Thema hat. Das ist schon sehr schmerzlich.
Herr Pörksen, wir erleben ja dann danach alle Parteien, inklusive der Kanzlerpartei, wie sie dann erst einmal in ihren Parteizentralen emotional die Mitglieder, die Anhängerinnen befrieden wollen. Wenn Sie sich dieses Theater, das dann stattfindet, und das meine ich nicht despektierlich, aber es ist ein Theater, man muss irgendwie, denkt man, noch was sagen, damit der Traurigste nur traurig ist und der Glücklichste noch glücklicher wird. Was ist das für ein Spiel mit den Emotionen und was macht das bei dem Publikum, das sich das anschaut, für Emotionen?
Nun, ich würde sagen, auf der Seite der Politikerinnen und Politiker ist es eine strategische Balance. Man muss natürlich die Enttäuschung anerkennen, aber sie darf nicht so weit gehen, dass man sich selbst vernichtet. Also es ist eben ein halbauthentisches Spiel, würde ich sagen, ein Ringen um Stimmigkeit und gleichzeitig um Überzeugungskraft. Also die schlimme Botschaft der eigenen Niederlage und des Aufstiegs des Rechtspopulismus europaweit, die muss auf eine Weise gewissermaßen eingehegt, domestiziert werden, dass sie das eigene Lager nicht zutiefst frustriert und verletzt. Und auf der Seite des Publikums Enttäuschung, Ratlosigkeit, vielleicht auch Freude. Ich würde sagen, ich habe direkt am nächsten Tag mit meinen Studierenden darüber diskutiert und vor allem die Einsicht, etwas nicht verstanden zu haben.
Das ist ja etwas.
Sie oder die Partei? Wir alle im Seminar, wir haben ein eigentümliches Phänomen hier der Skandalimmunität, so könnte man das vielleicht nennen. Skandal auf Skandal und die Frage ist, wird man von Russland bezahlt und sitzt ein chinesischer Spion im Vorzimmer oder wird man von Russland und China oder das sind ja die Probleme, mit denen die AfD im Moment ringt. Und diese Skandale gleiten, vielleicht hätte sie sonst 20% bekommen, aber doch wesentlich an ihr ab. Also wie ist das zu erklären? Wie ist die zweite Erstaunlichkeit, die Tatsache, dass so viele junge, insbesondere junge Menschen, junge Männer AfD gewählt haben? Wie ist das eigentlich zu erklären? Und rein eine Intuition, ich glaube, wer jetzt behauptet, die Antwort zu haben, also dieses Sofortbescheidwissertum ist aus meiner Sicht eine Unsicherheitsgeste, aber eine Intuition. Es gibt so eine Art Lebensgefühl einer letzten oder verletzten Generation. Jetzt erst recht. Wir grenzen uns nochmal ab und wir wollen in einem ernsten Sinne einem populistischen Programm folgen. Also ohne, dass es reine Protestwahl ist. Das zeigen ja die entsprechenden Untersuchungen, die es jetzt gibt. Und darin liegt etwas Erschreckendes, was man aus meiner Sicht erstmal, ich bin ein großer Anhänger von der Ratlosigkeit, zumindest am Anfang, erstmal verdauen muss.
Das wäre ja nur möglich, die Ratlosigkeit, wenn es eine Überraschung ist. Wir kennen aus Frankreich und anderen Ländern, dass die jungen Leute auch bei Le Pen diejenigen sind, die aus der Elite-Universität kommen und die sich an diese rechtsextremen Parteien gebunden haben. Ist so etwas eine emotionale Wahlentscheidung? Oder gibt es aus deren Sicht Begründungen, die wir wiederum emotional nicht annehmen können. Und da das eben in Sprachlosigkeit oder mit Begrifflichkeiten wie Protestwähler und Ähnliches nicht zur Aufarbeitung, sondern zur Verdrängung führt, bleibt ein Phänomen selbst jetzt überraschend. Mich überrascht, wie lange wir eigentlich noch so überrascht sein wollen.
Ich bin aus Österreich, mir überrascht so schnell gar nichts, wie Sie wahrscheinlich wissen.
Ja, bei Ihnen war ja das, war es sogar, dass die FPÖ und der Kickl hardcore rechtsextremistische Rassisten die stärkste Partei geworden ist.
So, also es ist for better or worse, man ist ein bisschen abgebrühter, bringt aber da tatsächlich ein bisschen eine, wie soll ich sagen, Leichtigkeit, aber jetzt nicht im leichtsinnigen Bedeutung, sondern einfach ein nüchternes Schauen auf die Zahlen vielleicht mit sich. Und mich überrascht eigentlich auch die Überraschung und dass viele Leute offensichtlich in den letzten Monaten, Jahren, seit eigentlich die Ampel existiert, gar nicht mehr so genau hingeschaut haben offensichtlich. Und das zeigt doch nur, wie weit entfernt große Teile der Politik, aber auch des Journalismus entfernt sind von nicht nur den Jungen, sondern die Jungen sind auch nur ein Querschnitt. Es geht ja um die ganze Bevölkerung am Ende. Und da kommen tatsächlich Gefühle ins Spiel. Wir haben irgendwie in den letzten, ich würde sagen, vielleicht 10, 15 Jahren gepflegt, immer sensibler zu werden, zumindest das Gefühl so, oder? Und das ist ja eigentlich ein Zeichen zivilisatorischen Fortschritts. Also wir, uns geht so gut, dass wir uns auch sehr viel mehr über unsere Gefühle Gedanken machen können. Wir sind sehr sensibel, diskriminierungstechnisch und so, alles gut und schön. Nur wenn jetzt plötzlich Gefühle auf der anderen Seite der Bevölkerung hochkommen, also die sogenannten Wutbürger zum Beispiel, wenn man über die Bauernproteste oder Corona-Proteste spricht oder jetzt die AfD-Wähler, die ja irgendwie offensichtlich Hass auf österreichisch-deutsch zornig sind, dann ist das irgendwie, sind das schlechte Gefühle und mit denen will man sich offensichtlich nicht auseinandersetzen und das halte ich für schwierig, weil wenn man schon irgendwie mit Gefühligkeit spielt auf jeder Ebene, dann darf man halt das nicht ausblenden. Und nicht.
Aber da muss ich kurz unterbrechen, weil bitte. Ich etwas verstehen muss. Wenn Sie sagen Wut und Zorn, Bürger, sagen Sie damit, das Motiv eine antidemokratische Partei zu wählen, kommt aus dem Zorn, also aus diesem Gefühl? Oder wie meinen Sie das mit Wut und
Zorn? Ich muss Ihnen sogar auch kurz widersprechen. Ja, ich halte es wenig bis nichts von der AfD, aber antidemokratisch ist sie erst, würde ich sagen, wenn sie verboten ist. Man kann darüber reden,
also
was sie machen
würde.
Also
da wir jetzt hier alle nicht Juristen sind und ich Sie als Journalistin auch
Juristin.
Kenne, dass Sie nicht juristisch argumentieren, sondern journalistisch, würde ich mir doch erlauben zu sagen, dass eine Partei, die in vielen Reden die Würde des Menschen antastbar macht, in einem solchen Raum als antidemokratisch formuliert werden kann. Wenn das nicht der Fall ist, frage ich mich, ab wann sind wir bereit, nicht als Bundesverfassungsgericht, sondern als Bürger dieses Landes eine Partei dorthin zu geben, wo sie aus vielerlei Sicht schon ist.
Würde man dann aber nach dem Umkehrschluss auch die EU-Wahl in den Teilen, in der AfD gewählt wurde, als nicht demokratisch bezeichnen müssen? Was war die Wahl dann?
Das sehe ich nicht als zwingend, aber Sie stellen eine Frage, beantworten Sie sich selbst. Ich bin nur hier der Journalist, der fragt.
Ich will ja gerne mit Ihnen diskutieren. Na, aber, pardon, Ihre Frage war, ob sich der Zorn erschöpft, darin undemokratisch zu wählen.
Nein, sind Sie der Meinung, dass das Gefühl Zorn und Wut, so haben Sie es ja argumentiert, legitimiert, dass man bewusst eine Partei wählt, die jedenfalls mit Rassismus, Judenhass und Hass in ihrem Wahlkampf, ähnlich wie ihre FPÖ, in die Bevölkerung geht? Reicht dafür die Erklärung als Begründung, die Leute sind wütend?
Nein, reicht auf keinen Fall. Also ich glaube, da sind wir uns auch sehr einig. Nur, wir wollen sie analysieren. Und der Zorn kommt ja eben nicht von ungefähr. Und das ist das, was mich eben überrascht, dass man nicht lange genug sehen konnte, welche Politik und in welchen Punkten die Leute offensichtlich so frustriert und ja zornig sind, dass sie sogar willens sind, wissentlich die AfD zu wählen.
Zum Nächsten will ich darauf eingehen, dass Sie sagen, seit es die Ampel gibt. Ja, also ich habe ja keine Lust, hier jetzt die Ampelrechtfertigerin hier oben zu werden. Mich nervt auch einiges. Aber wer Deutschland kennt, der weiß, dass wir mindestens seit 15 bis 20 Jahren Studien haben, dass wir nach wie vor in Deutschland einen harten rechtsextremistischen Kern haben in Deutschland und auch Menschen haben, die dazu neigen, Rechtsextremismus mit zu unterstützen. Die waren in der Vergangenheit irgendwie in unserer Gesellschaft verteilt. Ein paar bei der SPD, ein paar bei der CDU, viele Nichtwähler. Die AfD ist ein Gefäß geworden, in dem man sich einfach versammelt und es ist im Grunde mit jedem Monat, mit jedem Jahr ist es im Grunde gesellschaftsfähiger geworden, Dinge zu sagen, die man früher niemals hätte ausgesprochen in Deutschland, wo sich einfach Dinge verselbstständigt haben. Und deshalb ist es eben nicht so, auch die Ampel hat keine gute Performance, das will ich gar nicht bestreiten. Es ist kein Phänomen der letzten 3-4 Jahre, sondern Deutschland kämpft mit diesem Phänomen seit vielen, vielen Jahren. Und das Bewusstsein für den allermeisten Menschen, dass wir in einer solchen Situation auch sind in Deutschland und auch immer wieder da eine gewisse Gefährdung haben, war nicht besonders ausgeprägt. Und es ist tatsächlich, manche fragen sich ja, wie kommt denn das jetzt eigentlich, dass so viele Menschen zur Demonstration gehen? Und es war tatsächlich aus meiner Sicht Potsdam, dass plötzlich Menschen mitten in der Gesellschaft realisiert haben, was da eigentlich geschieht, was viele, die es aufmerksam verfolgen, schon viel, viel länger wissen.
Herr Wöxen, also es gibt diese These, die wird immer diskutiert, die Menschen fühlen sich frustriert, im Stich gelassen, nicht verstanden, jetzt aktuell von der Ampel, aber insgesamt von der Politik an sich und wählen deswegen eine Partei wie die AfD. Man muss für unsere Diskussion hinzufügen auch eine, wie ich finde, leere Hülle wie die Wagenknecht-Partei. Addiert man das, sind wir über 20%. Schaut man sich das in einigen Bundesländern an, über 30, fast 40%. Ist das also ein Signal, dass sich hier Menschen parteipolitisch äußern? Und das ist ja die neue Qualität der AfD, die es bis dahin in Deutschland nicht gab, weil es eine allgemeine, ein unangenehmes Gefühl gibt, ich als Bürger werde von diesen Parteien inklusive der CDU nicht repräsentiert und rechtfertigt das dann, heute jedenfalls eine Partei zu wählen, von dem jeder wissen müsste, wessen Geisteskind sie ist?
Ja, aus meiner Sicht ist die Antwort klar, nein. Ich habe vor 20 Jahren meine Doktorarbeit geschrieben über die Sprache von Neonazis, musste mühsam an das Material herankommen. Heute bräuchte ich 3 Klicks und 3 Stunden, um diese 20 Ordner, die damals irgendein Verfassungsschützer da gereicht hat, zusammenzubekommen. Also wir haben eine ungeheure Macht von Propaganda, eine Raffinesse, auch der AfD, die ist die stärkste Partei auf TikTok. Sie hatten früher ihre entsprechenden Facebook-Erfolge. Und das Erschütternde dieser Wahl ist für mich, und ich würde gerne noch einen Moment bei diesem Erschütternden und eben dann doch überraschend Erschütternden bleiben, ist, dass wir ja Indizien haben, dass es nicht einfach nur Protest ist, nur einfach fehlgeleitete Wut und man es denen da oben oder denen in Berlin oder denen in ihrer Blase oder wem auch immer einfach nur mal zeigen möchte, sondern dass man programmatisch gewählt hat, dass man es ernst meint. Und dass es heißt, im Umkehrschluss, dass es diese schnelle Lösung, diese unmittelbare Reaktion, ja, wir geben jetzt Modell Olaf Scholz ein paar kernige Spiegelinterviews, es passiert zwar nichts in der Zwischenzeit und schaffen so Ankündigungsformeln, härter abschieben oder was auch immer dann gemacht wird in diesen Panikreaktionen, weil man natürlich auch die Umfragen und die Daten studiert, dass diese Schnell-Schnell-Reaktion einfach der Dimension des Problems, der Massivität auch von rassistischen Denkweisen nicht gerecht wird.
Aber da würde ich gerne Sie, Frau Dreyer, als Politikerin gerne fragen. Also Herr Pörksen sagt gerade, diese schnelle Antwort sei etwas, was dann die Öffentlichkeit wiederum frustriert. Aber wann haben Sie denn es belobigt gehört, wenn Sie sich mal so wieder richtig Zeit genommen haben, um eine Antwort zu geben und man Sie dann dafür, wie gesagt, Ihnen gratuliert hat, wie lange Sie gebraucht haben, damit Sie aber letztendlich durchdacht etwas antworten. Also hetzen Medien und vor allem die sozialen Medien mittlerweile mehr und mehr Menschen, von denen Erklärungen gefragt werden, dass man immer schneller und immer schneller antwortet?
Naja, die Zeit ist auf jeden Fall sehr viel schneller geworden. Wir sind wirklich total immer wieder im Erklärungsdruck, aber trotzdem, ich persönlich, ich bin kein Mensch, der einfach sowas dahin babbelt, sondern ich überlege mir, was ich denke, ich überlege mir, wie ich eine Situation einschätze und vielleicht auch nochmal zu den Wutbürgern, zu den sogenannten, ja, natürlich gibt es Gründe, warum man wütend sein kann, aber das Gefährliche an den Wutbürgern ist ja, dass sie aus ihrer eigenen Emotion nicht mehr rauskommen, dass sie sich eigentlich immer weiter in diese Emotion hineinsteigern. Emotion produziert Emotion und es geht im Grunde immer nur noch um Feind-Freund-Denken und nicht um die Frage, wie hinterfrage ich eigentlich dieses Gefühl? Das ist eigentlich die Voraussetzung. Emotion allein ist zum Beispiel niemals politisches Handeln, sondern ich überlege, wieso habe ich dieses Gefühl jetzt eigentlich? Was ist der Grund dafür? Warum denken Leute anders als du? Was können wir tun, damit wir gemeinsam einen Raum finden, um zu Lösungen zu kommen? Und das ist schwer in der heutigen Gesellschaft, das sage ich schon, weil es eben gesagt worden, es gibt kaum mehr Räume der Diskussion, des Diskurses, aber es ist so notwendig für die Demokratie, dass wir da wieder hinkommen, dass wir uns nicht in der Emotionsspirale unentwegt uns begeben, sondern es aufbrechen und tatsächlich rationale Gründe auch heranziehen und überprüfen, warum wir so fühlen und einen gemeinsamen Level auch wieder finden, um zu einer gemeinsamen Lösung zu kommen und zu einer Antwort zu kommen.
Weil das Beispiel gerade genannt wurde. Der Bundeskanzler ist konfrontiert nach den Ereignissen, die stattgefunden haben, ein Wort der Stärke, der Überzeugungskraft zu formulieren und sagt im Deutschen Bundestag, ab jetzt wird abgeschoben, ich paraphrasiere das wie noch nie. Gleichzeitig weiß jeder, dass der gute Wille da sein kann, aber dass die Erfüllung dieses guten Willens an rechtlichen Fragen und anderen hängen wird. Also man entspricht der emotionalen Erwartungshaltung, sagt deswegen etwas, was nicht nur emotional, sondern sehr rational und sehr nachverfolgbar ist. Und man wird in ein paar Wochen feststellen, gut gemeint ist nicht gut. Wie würden Sie diesen Kreislauf beschreiben und wie sollte man es anders machen?
Ja, und der Satz müsste so enden und enttäuscht die Hoffnung dann wieder. Und das war ja sogar ein Spiegelcover und das ist ja schon Monate her, also dieses mehr Abschieben und so. Und es ist ja alles richtig, was Sie sagen, im Sinne von, man müsste ja miteinander reden. Das Problem ist ja nur, es liegt ja nicht nur an denen, die da in ihrer Wutblase sind. Und ich leugne auch gar nicht, dass die dann immer rauskommen. Aber da sind ja wohl beide Seiten auch oft gegenseitig schuld dran, weil die einen reden nur über die anderen und umgekehrt. Also es kommt ja selten zu einer Runde, wo auch mal jemand sitzt, der es einfach eben genau anders sieht. Und dadurch, dass wir uns eben immer mehr in diesen Grüppchen bewegen, ist es natürlich schwierig. Weil Sie sagen, was man da eigentlich machen müsste. Ich bin ja echt keine Politikberaterin, aber man sollte aber natürlich...
Die Welt am Sonntag und auch Sie geben viele, viele Kommentare, wie die Politik es machen sollte oder es nicht machen sollte. So gesehen habe ich Sie auch nicht als Politikberaterin gefragt, sondern als meinungsstarke Journalistin. Dass ich jetzt so schüchtern bin, wundert mich.
Keine Sorge. Also Olaf Scholz sollte, im Ernst, man sollte, glaube ich, natürlich keine Versprechen machen, die man nicht halten kann. Und vor allem, wenn man weiß, was rechtlich möglich ist und was nicht. Und ich verstehe auch absolut, dass nicht nur die Ampel an der Situation schuld ist, in der wir jetzt sind, aber die AfD ist halt erst jetzt so stark, wie sie ist. Ich glaube, dass das alles vor allem 2015, wie wir alle wissen, begonnen hat mit einer ganz anderen Politik, oder das heißt ganz anderen, sehr ähnlichen Politik noch unter Angela Merkel. Und man hat es einfach bis jetzt ignoriert. Und nochmal, so aus österreichischer oder italienischer oder französischer Perspektive, muss man fast ein bisschen lächeln über die Deutschen, wie sie halt eben jetzt alle ganz, ganz schockiert sind. Und ich fürchte mich schon fast ein bisschen vor den Wahlen im Osten im Herbst, weil ich fürchte nicht, dass das Bild ein ganz anderes sein wird als jetzt bei diesen EU-Wahlen. Und was macht man dann? Es gibt ja offensichtlich keine politischen Konzepte dagegen.
Aber schockiert zu sein in dem Moment bedeutet ja nicht, dass man daraus keine politische Handlungsfähigkeit ableitet. Ein Gefühl gehört auch zur Politik. Und dass ich schockiert bin über das Ergebnis, sage ich jetzt auch noch mal, nicht weil ich denke, es ist jetzt ein total neues Phänomen. Ich bin trotzdem schockiert darüber, weil die Demonstrationen mir die Hoffnung gegeben haben, dass es am Ende noch weniger sind als 15% oder wie viel es am Ende waren. Das heißt ja aber nicht, dass wir verharren im Schock. Das ist ja Quatsch. Aber das Gefühl ist doch total wichtig. Das Gefühl ist für mich oft ein Motiv dafür, auch Handlungen daraus abzuleiten.
Aber Frau
Dreyer, dafür ist auch eine Emotion in der Politik total wichtig, auch in der Bevölkerung.
Wenn Sie das sagen, hat man trotzdem das Gefühl, und das ist ja nicht bei Olaf Scholz nur, das ist auch bei anderen so gewesen, der Kanzler spürt eine starke Gefühlswelle. Man erwartet jetzt ein klares Wort. Der Kanzler sagt dieses klare Wort. Also wir werden jetzt deutlich mit den Abschiebungen unterwegs sein. Wir wissen, das ist ein Placebo, ein Betäubungsmittel, weil dieses Bundesrepublik, jedenfalls hat man es bis jetzt so gesagt, gar nicht so abschieben kann. Wenn es aber früher schon war, muss man fragen, warum hat man es nicht getan? Wenn man es nicht tun konnte, kann man es auch jetzt nicht tun. Erklären Sie mir doch mal diese Diskrepanz. Und es geht mir nicht um Olaf Scholz, nun ist er aber Kanzler, nun hat er das gesagt, also muss ich Sie damit dann doch ein bisschen quälen, ohne dass mir das gut tut, wenn wir von Gefühlen sprechen.
Ja gut, dann müssen Sie ja nicht die Frage stellen, wenn es Ihnen nicht gut tut. Aber
doch, ich Journalist bin.
Ich antworte genau, Ihnen, ich antworte Ihnen gerne. Nein.
Und an dem Punkt sind wir eben gerade.
Ich antworte als Journalist Ihnen gerne.
Muss ich Sie fragen. Sie und als Politikerin fragen. Erwarte ich, auch wenn es Ihnen nicht gut tut, dass Sie antworten. Sehen Sie, das ist der berufliche Vorteil in unserem Beruf.
Herr Friedmann, ich habe ja auch nicht gesagt, Sie sollen nicht fragen. Ich habe nur gesagt, wenn es Ihnen nicht gut tut. Ich antworte Ihnen gerne, weil es eigentlich auch so ein bisschen einen Blick in die Realität des politischen Lebens gibt. Es gibt wahnsinnige Anstrengungen der Bundesregierung, mit dem Thema Flüchtlinge anders umzugehen, als das 2015, 2016 der Fall war. Wir sehen auch, dass Zahlen leicht jetzt ansteigen, was das Thema Abschiebung betrifft. Was ist der Grund? Das müssen Sie jetzt mal kurz aushalten, dass man mühevoll die Bundesregierung mit allen möglichen Ländern dieser Welt im Hintergrund im Moment verhandeln, Abkommen machen, damit wir Menschen in die Länder zurückführen können, wo sie herkommen. Das ist ein mühevoller Weg. Aber es wird gemacht. Wir haben seit Monaten, ich will es jetzt auch mal sagen hier, seit Monaten haben wir wirklich niedrigere Flüchtlingszahlen in Deutschland. Und zwar deutlich und auch konstant. Und es hat damit zu tun, dass diese Bundesregierung sehr große Anstrengungen macht, im Übrigen auch auf der EU-Ebene, um Regelungen zu finden, auch ordnungspolitische Regelungen finden, die mehr Ordnung in dieses ganze Flüchtlingsgeschehen bringt, ohne in die Inhumanität abzugleiten. Und deshalb, klar, der Kanzler war unter Druck, aber er hat es tatsächlich auch ernst gemeint. Das haben ihm ziemlich viele Leute übel genommen, aus anderen Lagern. Aber er hat tatsächlich es auch ernst gemeint, dass er daran arbeitet mit seinen Ministern und Ministerinnen, dass wir Regelungen finden, um auch das Thema, gerade das total schwierige Thema, was kein Mensch hier akzeptieren kann, dass Menschen, die zum Beispiel straffällig werden, dass wir sie also wirklich auch zurückführen können.
In mir wecken
können,
sich ja. jetzt wirklich Emotionen, weil er nicht ja. gesagt hat, wie Sie jetzt versuchen es zu sagen, dass er sagt, er wird sich bemühen, damit das passiert, sondern hat gesagt, es passiert. Sowas an Interpretation ist nachvollziehbar, aber ich finde, es berührt mich unangenehm, weil es ist ja nachhörbar. Er sagte, ich tue es. Ist dieser Druck, unter dem auch die Politiker stehen, wir hatten ja dasselbe auch in Köln, als dieses eine Ereignis zu Silvester plötzlich die gesamte Stimmung in der Republik verändert hat, sind solche Momente, die an sich ja nicht diese gesamte Stimmung, diese Emotionen wirklich bewegt, sondern irgendetwas Zusätzliches noch hervorholt. Sind diese Emotionen für die Politik so, dass sie dann am Ende in ihren Handlungsspielräumen sehr beengt werden und dann solche Sachen sagen, wissend, dass man nicht leisten wird können?
Ich würde die Situation, die wir jetzt haben, anders beschreiben. Sehen Sie, wir haben ja eine Ampelkoalition, die ein Ausmaß an Zerstrittenheit zeigt, das tief deprimierend ist. Das ist die eine Dimension. Diese kulturelle Kluft und die politische Kluft zwischen den drei verschiedenen Akteuren wird sich so auch nicht mehr auflösen lassen. Wir haben gleichzeitig drei unterschiedliche Kommunikations- oder mindestens drei unterschiedliche Kommunikationsstile. Eigentlich mit Olaf Scholz, jemand, der Angela Merkel weitgehend die Diskursverweigerung von Angela Merkel weitgehend imitiert und sich zurückzieht, in dem Fall auch, und das halte ich für einen ernsthaften Fehler, auch kommunikationsstrategisch, zurückzieht auf die Parole. Ja, wir werden jetzt mehr abschieben, auf sozusagen das schlagwortartige Präsentation einer Stimmung, aber ohne Erklärung, ohne die große Zeitenwenderede, ohne das Ausbuchstabieren im Konkreten, wie es denn gehen könne und ohne Modell Habeck, Schmerzensarbeit vor Publikum, ohne zu zeigen, vor welchen Zwängen man steht, vor welchen Dilemmata man steht, vor welchen Herausforderungen man steht. Also im Kern steckt in diesem Wahlergebnis ein Schock, der eine aus meiner Sicht auch vom Kanzler wissend um seine Rolle, wissend um den Kontext, in dem er spricht, eine andere Form von Berührbarkeit, Nahbarkeit, Ringen und damit um Vertrauenswürdigkeit bedeuten würde. Und ich verstehe wirklich nicht, warum man sozusagen auf einer Kommunikationsstrategie beharrt, die immer nur Überschriften liefert, aber nicht den Text. Das hatten wir ja schon bei Angela Merkel. Wir schaffen das. Ich persönlich
ja,
fand...
Es scheint mir ja mittlerweile als geschwätzig gewesen zu sein, wenn man Olaf Scholz... Ja,
bei der Verabschiedung von Trittin und Theaterreden ganz gewiss. Und ich fand, um es ganz klar zu sagen, wie Wolf Biermann der New York Times geschrieben hat, das war der richtige Fehler, so zu agieren, wie sie es gemacht hat. Eine wunderbare Formulierung. Aber wir schaffen das, war eine Überschrift. Und der Text kam leider nie. Und diesen Fehler vorzuziehen, sich sozusagen distanziert zu geben und bei einer imaginären Linie, die, so suggeriert man, man selbst kennt, aber die man doch nicht ausbuchstabieren muss und schon gar nicht jetzt mal erklären müsste und schon gar nicht mal im Detail auch die eigene Erschütterung mit sichtbar machen würde. Das scheint mir viel zu distanziert.
Wenn ich das Stichwort Überschriften nehme, ich will doch noch mal, was diese Europawahl ein Faktum in den Raum stellen, das ja auch doch bemerkenswert ist. Zum ersten Mal durften Jugendliche über 16 Jahre wählen. 17% der 16- bis 24-Jährigen haben die AfD gewählt. Eine Partei, die die Nation wieder in den Vordergrund stellt, die die europäische Idee so nicht will. Man überlegt sich allein Erasmus oder die Möglichkeit, mit einem Ticket durch ganz Europa die Bahn zu nehmen. Eine Partei, die ausschließlich auf Emotionen statt Argumenten, sogar auf Fake News aufbaut. Und dann nimmt man zur Kenntnis, dass die AfD bei TikTok deutlich mehr Reichweite erarbeitet hat als alle anderen demokratischen Parteien. Gibt es da einen Zusammenhang?
Also das TikTok- und Social-Media-Phänomen, das Rechte sehr stark dort sind, ist ja tatsächlich nicht nur ein deutsches. Ich finde aber auch die Erklärung, dass es nur daran oder an Desinformation lag, zu dünn. Aber Herr Börksen hat ja vorher schon ausgeführt und dem schließe ich wieder an, es gibt noch keine ultimative Erklärung dafür, warum das jetzt so ist. Aber eine, die ich zumindest für plausibel erachte, ist, das sind halt junge Menschen, die gerade direkt aus der Schule kommen. Und natürlich spielt sich gerade dort das ab, was vielleicht an Integration falsch gelaufen ist in den vergangenen Jahren. Also da könnte es schon herkommen. Ich glaube gar nicht, dass so viele darüber nachdenken, ah, dann kann ich nicht mehr Erasmus, aber ist mir egal. Ich glaube wirklich, dass die, genauso wie alle Menschen allen Alters, wirklich lebensweltliche Probleme sehen und dann irgendwie in der Ampel oder jetzigen Regierung keine Lösung erkennen, auch offensichtlich in Friedrich Merz nicht. Und dann, was vielleicht auch noch mit reinspielt, das ist die platteste, aber vielleicht auch ein bisschen wahre Analyse, als Jugendlicher einfach mal das Gegenteil von dem zu machen, was erwartet wird. Und wenn man davon ausgeht, dass in den letzten Jahren, vor allem auch medial, immer dieses Bild produziert wurde, die Jugend sei so grün oder zumindest auch liberal, vor den letzten Bundestagswahlen war es ja so, da waren die Erstwähler mehrheitlich grün und liberal gesinnt. Und auch diese Fridays for Future Jugend, also da dachte man irgendwie, ohne darüber nachzudenken, die sind doch alle irgendwie grün und alles irgendwie Klima. Und jetzt ist es aber doch so, dass in den vergangenen Monaten schon immer mehr Studien rauskamen, wie die Jugend denn wählen könnte. Der Economist hatte das auch ganz groß. Und deswegen finde ich das auch gar nicht überraschend, aber ich glaube eben nicht, dass das so eine große Ablehnung aller Vorteile ist, die Europa bringt. Aber natürlich auch, sie sind ja nicht damit aufgewachsen. Sogar ich bin ohne Grenzen aufgewachsen oder haarscharf dran vorbei. Also man vergisst leider die Dinge, die man hat.
Da würde ich aber trotzdem gerne den Kommunikationswissenschaftler nochmal dazu fragen. Also, nach dem aktuellen Bericht des Reuters-Instituts nutzen 20% der 18- bis 24-Jährigen TikTok, um, wie Sie sagen, auf dem neuesten Stand zu sein. Die Zahl steigt. Bei den unter 16-Jährigen ist der Anteil, die bei TikTok sind, noch mal deutlich höher. Und zwar als einziges Informationsmedium. Nimmt man also die Zahl der 10- bis 20-Jährigen, das ist eine ganze Generation zusammen, dann gehen die vorwiegend, was sie unter Information verstehen, über TikTok oder ähnliche Medien, die emotional sind, die Propaganda sind, die mit scharfen und harten Bildern arbeiten und die teilweise menschenverachtend sind. Sie empfinden das als die Information. Was bedeutet das für die demokratische Kultur, wenn eine junge Generation so emotional und nicht mehr vom Verstand und vom Wissen wenigstens teilweise informiert wird?
Nun, ich glaube, es bedeutet für uns, und das sage ich auch mal selbstkritisch in Richtung der Medienwissenschaft, aber auch der Politik, dass wir übersehen haben, dass man eine laufende Medienrevolution, die vergleichbar ist mit der Erfindung der Schrift oder des Buchdrucks mit beweglichen Lettern, dass man die nicht durch ein paar Medienkompetenzspielereien und ein, zwei Seminarstunden zusätzlich lösen kann, sondern dass es dazu einen systematischen Ort, idealerweise in der Schule, in Form eines eigenen Fachs, der Auseinandersetzung mit Medienmacht, Medienpraxis, mit der Rationalität von Argumenten, Quellenbewusstsein, mit der Irrtumsanfälligkeit des Menschen bräuchte. Das bedeutet auch zum Zweiten, dass es ein neuartiges, in dieser Dimension neuartiges Zusammenspiel gibt von digitaler Technologie und rechtsextremer bzw. extremistischer Ideologie. Sehen Sie, Sie können im Grunde genommen das als ein elementares Anreizsystem für die Neuordnung von Diskursen betrachten, die sozialen Netzwerke insgesamt. Und wir wissen aus den entsprechenden Studien eines sehr klar, sobald Sie Entrüstendes, Empörendes, Falsches, aber Süffiges, Angreifbares und irgendwie Spektakuläres formulieren, wird es geteilt, geliked im Volumen von 20-50%, je nachdem, auf welche Plattform Sie gehen. Das sind Fehlanreize, würde ich sagen, algorithmischer Art, die dann aus dem Zusammenspiel von digitaler oder von moderner Medientechnologie und extremistischer Ideologie eine systematische Überhitzung des Kommunikationsklimas erzeugen, die auch die, fast hätte ich gesagt Altparteien, aber das wäre der Jargon dieser Leute, die auch die anderen Player in der Erregungsarena der Gegenwart in Zugzwang bringt. Und alle müssen dann umso härter draufhauen, umso knapper mitspielen. Und letzter Gesichtspunkt, wir haben ein fundamental neues Modell der Organisation von Information. TikTok, der Algorithmus, ist tatsächlich etwas Neues. Er nimmt Abschied vom Prinzip des Followers hin zu dem Prinzip der Ad-hoc-Empfehlung. Das heißt, jede einzelne Idee, jeder einzelne Wutausbruch, jedes Mini-Segment eines Videos, jeder Videostipsel kämpft in einem Meer von Belanglosigkeiten um Beachtung. Denken Sie mal zurück an die alten Tage der Frühstückszeitung, will ich nicht glorifizieren, aber da wurde morgens, bevor es hell wurde, über den Frühstückstischen der Republik die Zeitung abgeworfen. Und selbst wenn man sich null für Wirtschaft interessierte oder die Debatten in den Feuilletons stinklangweilig fand, man wurde gleichsam, selbst wenn man das Ding sofort zum Papierkorb brachte, aus den Augenwinkeln mit anderem konfrontiert, was einen systematisch nicht interessierte. Also senderseitig wurde ein Informationspaket geschnürt. Dieses senderseitige ist gekippt in Richtung eines empfängerseitigen und rein von den Plattformen mitregulierten Exzellent Modells von Informationen.
Analysiert, was folgt daraus?
Es folgt daraus, dass wir in ganz anderer Dimension, und das ist politisch aus meiner Sicht noch überhaupt nicht entziffert, in Medienbildung investieren müssen, dass wir im Ernst glauben, eine laufende Kommunikationsrevolution eben auf der Ebene von ein paar kraftlosen Kompetenzdebatten abfrühstücken zu können, halte ich für skandalös.
Ja, absolut. Ein Jahrzehnt, ja. Sogar eineinhalb haben wir beschrieben. Ja. Damit ist bereits etwas markiert und für die nächsten Jahre, selbst wenn man damit beginnen würde, was Sie jetzt gerade empfehlen, würde es weitergehen. Abgesehen davon, ich kenne das ja nun auch von allen jungen Generationen. Du kannst mir erzählen, was du willst, wenn ich auf TikTok und alle meine Freunde auf TikTok stehe, werde ich auf TikTok stehen. Aber was mich interessiert, Frau Dreyer, ist,
darf ich noch einen Satz ergänzen?
Gleich, aber ich würde gerne jetzt Frau Dreyer auch mal das Wort geben. Die ARD-Social-Media-Expertin Amelie Weber sagte nach der Europawahl, ich zitiere, die Politik und das Auftreten der AfD passen sehr gut zum Algorithmus. Also kurze Thesen, Populismus, Parolen, Zuspitzen, all das sind Dinge, die vom Algorithmus belohnt werden und oft besser funktionieren als gemäßigte Stimmen. Aber mir ging dann so durch den Kopf, nicht nur die SPD, auch die anderen Parteien haben soziale Medien, das war schon bei Twitter, aber das ist erst recht bei TikTok, irgendwie vernachlässigt und überlässt der AfD relativ entspannt das Feld. Wie wollten Sie eigentlich Jugend erreichen in den letzten Jahren?
Also entspanntes Feld überlassen, das finde ich jetzt nicht die richtige Bezeichnung. Aber
ja, wenn Sie unentspannt aber waren, wäre ja mehr rausgekommen.
Tatsächlich ist es so, dass auch andere Parteien auf allen möglichen sozialen Medien unterwegs sind. Aber TikTok muss man einfach sagen und die AfD insgesamt ist einfach viel, viel besser aufgestellt. Ich sage Ihnen ein Beispiel. Landtagsabgeordnete in Rheinland-Pfalz in der Vergangenheit haben eigentlich das Geld, was sie bekommen für die Fraktion, dafür verwendet, Bürgerbüros zu machen, Sprechstunden abzuhalten, ihr Geld zu verwenden, damit mit Menschen in Kontakt zu kommen, natürlich Veranstaltungen zu machen. Die AfD investiert das komplette Geld ausschließlich in soziale Medien. Alles Geld. Und sie hat sich total von Anfang an, hat sie erkannt, was es bedeutet, in Social Media einfach unterwegs zu sein und macht das wirklich ganz systematisch, strukturiert. Aber es ist ja auch nicht nur die AfD, ich sage es nur mal ganz kurz, Diskurs. Das sind auch Algorithmen und Verbindungen in alle möglichen Richtungen. TikTok ist China, andere Plattformen werden auch mit Russland mitgefüttert. Und deshalb ist es wichtig, Punkt eins, natürlich müssen Parteien sehr viel stärker investieren, auch in diesen sozialen Medien unterwegs zu sein. Sind sie auf dem Weg, aber lange nicht dort, wo die AfD ist. Das Zweite
warum nicht? Bevor wir es vom Zweiten reden, gerne das nächste Argument. Aber warum nicht? Wir wissen das, alle wissen das seit Jahren. Warum nicht?
Ich habe es Ihnen versucht zu erklären, weil einfach die Einschätzung eine andere war. Und ich glaube auch nicht, dass Sie vor 5 Jahren gewusst haben, dass irgendwann TikTok auf dem Markt ist.
Nein,
und alle
jungen
Leute nur noch über Social Media sozusagen ihre Informationen holen. Parteien haben, es ist so beide Ebenen. Wir haben das Bedürfnis in der Gesellschaft, einerseits die Jugend zu erreichen, die erreichen wir nur über die sozialen Medien oder fast nur noch, sage ich jetzt mal. Nur ist ja auch nicht richtig, aber fast nur noch. Wir haben aber auch noch Bürger und Bürgerinnen, hier sitzen wahrscheinlich auch einige, die sind nicht auf TikTok unterwegs. Die haben auch einen Anspruch darauf, dass Abgeordnete, dass Politik mit ihnen kommuniziert auf anderen Wegen. Und der Schwerpunkt der Parteien lag in der Vergangenheit einfach darin, Menschen so zu erreichen. Wir sind auch in sozialen Medien unterwegs, aber ich kann es nur wiederholen, in TikTok beispielsweise sind wir kaum präsent und wir beginnen jetzt auch zum Beispiel Staatskanzlei, hat viele Gründe, Datenschutzbeauftragte und. Wir dürfen gar nicht als öffentliche Institution einfach sowas machen. Facebook war damals ein Kampf ohne Ende. Und deshalb sind wir halt verzögert mit dabei. Und das ist schlecht. Ich kann das nur sagen, es ist schlecht, weil wir auch erfahren, die Wahlen jetzt, Kandidaten, die beispielsweise so gut wie gar nichts draußen gemacht haben, sondern nur über TikTok unterwegs waren, sonst nichts. Die haben total gute Wahlergebnisse, ich kann es nicht anders sagen.
Aber wir haben doch spätestens, entschuldigen Sie, wenn ich dann doch kritisch jetzt nachfrage, spätestens mit Donald Trump wussten die Politiker der ganzen Welt, wer auf den sozialen Medien aktiv ist, hat eine viel größere Wahrscheinlichkeit, ja, gute Ergebnisse herauszuholen.
Aber die Parteien sind ja seitdem auch auf sozialen Medien.
Es ist ja, aber dann, aber
es ist einfach, es, der Vergleich ist...
Die Frage ist doch, wie? Also ja, wirksam.
Klar, also wir können feststellen, da haben wir keinen Dissens, dass die AfD sehr frühzeitig strategisch angelegt im Grunde ihr ganzes Geld investiert hat in die sozialen Medien.
Und Sie investieren das halbe Geld. Das wäre ja schon was.
Nein, noch nicht mal das.
Sehen Sie?
Genau.
Warum nicht?
Der zweite Punkt, weil wir, glaube ich, schon als Parteien erstens sehen, es gibt unterschiedliche Menschen in der Gesellschaft.
Aber es ist doch ein sowohl als auch, kein Entweder-Oder, Frau Dreyer.
Genau. Und das ist auch eine Herausforderung, Herr Friedmann.
Gut.
Es ist auch eine Herausforderung, die man auch nicht nur kleinreden sollte. Es wird auch nicht reichen. Ich räume das ein. Wir müssen stärker auf TikTok unterwegs sein. Ist gar keine Frage. Aber ich sage Ihnen auch, das allein wird nicht reichen. Dazu kommt, was er gesagt hat, dass junge Leute sehr viel stärker befähigt werden, einzuordnen, was sind das eigentlich für Nachrichten, wie ordne ich sie ein, wo sind Quellen, wie überprüfe ich. Und dazu kommt auch Regulatorik, das sage ich auch ganz klar. Wenn wir hier in den journalistischen Bereich schauen, in den öffentlichen Medien, egal ob privat oder ob es öffentlich-rechtlich ist, gibt es ja tatsächlich Standards, die man einhalten muss. Es gibt eine Regulatorik. Wir haben inzwischen auch Instrumente, um Plattformen zu regulieren. Und das muss schneller gehen, weil ohne Plattformregulierung, da bin ich fest von überzeugt, allein, dass Malu Dreyer auf TikTok unterwegs ist, werden wir den Krieg nicht gewinnen.
Gut, also
wir
bis die Plattformregulierung kommt, ist jedenfalls die nächste Bundestagswahl jeden Fall vorbei.
Nein, die ist ja beschlossen, sogar auf europäischer Ebene. Und, wird
und dann dauert es noch länger, wenn wir sehen, wie die europäische Wahl ist. Aber ich würde dann gerne eine kritische Person, die dauernd auf TikTok ist, aber viel jedenfalls.
Twitter. Herr Friedmann.
Oder auf Twitter, großer Unterschied.
Oder X, oder?
Das ist der
X. Ja, X.
Das ist der
Aber ich muss da wirklich...
Moment, darf ich mir die Frage stellen? Bitte. Ich habe das ja schon einmal jetzt erlebt. Ich hoffe, das erlebe ich nicht ein zweites Mal, dass man eine Antwort gibt, ohne fragt. Also meine Frage war, sehen Sie, man kommt schnell in sowas rein. Meine Frage ist ganz einfach. Der Bundeskanzler hat es verstanden, auf TikTok zu sein. Und eine seiner ersten Posts war er und seine Tasche. Also die Geschichte der Tasche, die schon ein Leben lang mit ihm in Begleitung ist. An der Tasche erkennt man dann das Alter des Eigentümers. Was ist das denn um Gottes Willen?
Na, ich finde das super. Also Sie verstehen ja,
aber
das
aber die User fanden das jetzt nicht gerade den Knaller.
Ich finde, Authentizität ist großartig. Also ich fand es wirklich super, weil was erwartet man, dass Olaf Scholz da jetzt durch die Gegend tanzt oder so? Das wäre ja sehr befremdlich. Also ich fand es mit der Tasche echt... Okay, aber ich finde die Metafrage spannender. Glaubt man auf der anderen Seite, ich weiß es nicht, wirklich, wenn alle Parteien gleichermaßen jetzt auf TikTok wären, ob sich wirklich was ändern würde? Könnte es nicht auch sein, dass manche Jugendliche die AfD, ob man das jetzt teilt oder nicht, auch wegen der Inhalte wählt? Also das ist alles eine schöne Debatte, aber ich glaube A, dass wir die Zeit nicht zurückdrehen können. Die sozialen Medien sind, was sie sind, man sollte dorthin. Ich sehe das allerdings mit der Regulierung durch die EU ein bisschen problematisch. Also die EU schafft irgendwie nicht viel, aber sie schafft Regulation. Und ich glaube, das ist auch ein, ehrlich gesagt, größeres Problem und nichts, auf das wir besonders stolz sein sollten. Ganz abgesehen davon, dass sich die USA, China und so eher nicht davon einschüchtern lassen wird, dass wir in Europa irgendwie unsere sozialen Medien versuchen reinzuhalten.
Aber die USA hat eine ganz andere Debatte über TikTok und in China ist TikTok im Übrigen verboten.
Ja, ja.
Ich will es nur mal gesagt haben.
In China ist alles verboten, was freie Kommunikation.
Genau. Und ich weiß nicht, ob wir
chinesische Plattform.
Ich weiß nicht und ich weiß, dass wir da im freien Westen immer vor der schlimmen Frage stehen: Wollen wir Freiheit und wollen wir auch alle Medien, alle Möglichkeiten anbieten oder verbieten wir es im Sinne der Freiheit? Ich wäre in dubio immer eher für die Freiheit, weil ich finde, man muss Dinge auch sehen, um sie zu beurteilen zu können. Also auch was freie Rede und so
angeht. Also wären Sie auch für die Freiheit, wenn auf TikTok oder Ihrem Lieblingskanal Twitter stehen würde, alle Juden sollen umgebracht werden?
Das ist strafrechtlich verfolgbar.
Also und wenn Sie das so formulieren, dass es strafrechtlich unterm Radar ist?
Das ist fast nicht möglich.
Bitte?
Das ist fast nicht möglich. Wie kann ich das formulieren?
Ja, ich formuliere Ihnen das. Es gibt Menschen auf dieser Welt, die die Herrschaft über die Welt haben und die sollten auf dieser Welt eher zurückgedrängt werden. Strafrechtlich kann ich Ihnen versichern, nicht relevant. Aber Sie verstecken sich erneut im Juristischen. Sie haben gerade das Plädoyer gegen das, was Frau Dreyer gesagt hat, nämlich man sollte das alles zulassen. Und dann habe ich jetzt einfach gesagt, dann das auch?
Ja. Ich bin absolut der Meinung, dass man Dinge sehen muss, um zu wissen, wie dieser bestimmte Mensch, der das sagt, denkt. Und um es als Beispiel auch der Jugend zu zeigen und zu sagen, so, das ist aus den Gründen nicht in Ordnung.
Aber wir haben gerade eben besprochen, dass TikTok davon lebt, dass man weniger als eine Zeile im Grunde sagt. Das heißt, eine Einordnung eines solchen Satzes, der tatsächlich strafrechtlich relevant ist, ja, und Regulatorik vielleicht noch eins, heißt ja nicht, ich schaffe eine Plattform ab, sondern ich schaffe Regeln, die klar machen, eine Plattformbetreiber hat Verantwortung, wenn solche Sätze zum Beispiel kommen, dass klar ist, das Ding wird beseitigt und ansonsten gibt es eben auch hohe Strafen. Das ist richtig aus meiner Sicht. Das Problem ist, wenn Sie den Satz nur stehen haben, ohne Einordnung, ohne die Möglichkeit, es überhaupt verstehen zu können oder in eine Einordnung zu bringen, ist aber das tatsächlich ein ganz großes Problem.
Es ist klar, wenn ein Satz dasteht, der strafrechtlich relevant ist, dass dort nicht stehen bleiben wird. So. Aber wenn es irgendwie so untersichtig ist, wer zieht die Grenze? Mir macht immer mehr Sorge, wer entscheidet dann, was Hass und Hetze ist und wer nicht? Also das sind so Sachen, die...
Also am Ende die Gerichte, das wissen wir, und die Ermittlungsverfahren sind ja auch immer erst einmal ein Ergebnis, es könnte eins sein. Aber ich will bei diesen Gefühlen, weil man merkt ja schon daran, wie schwierig es ist, was lässt man zu? Und für die einen ist eine Grenze da, die ist ja nicht nur rational da, und was lässt man nicht zu? Aber Gerhard Baum hat im Spiegel ja etwas gesagt, das würde ich Ihnen gern auch zurufen, Frau Dreyer, was Sie davon halten. Zitat, die demokratischen Parteien erreichen viele Menschen überhaupt nicht mehr. Dieser Vertrauensverlust ist eine große Gefahr. Ein Grund ist, dass viele Politiker verlernt haben, auf die Gefühle der Wählerinnen einzugehen. Allein mit technokratischen Diskussionen erreicht man die Menschen nicht. Sie haben Zukunftsängste, fühlen sich unsicher und diese Unsicherheit wird durch schlechtes Regieren verstärkt. Also ist der Faktor Gefühl eine Ressource für die Demokratiestabilität?
Naja, also ein Empathie und Emotion gehört aus meiner Sicht natürlich zu Politik. Wie kann ich denn auf einen Menschen zugehen, ohne mich einfühlen zu können in seine Situation? Das ist ja total wichtig, ist ja auch ein Antreiber. Das A und O ist aber, ich habe es vorhin schon mal gesagt, die Emotion alleine bedeutet nicht politisches Handeln, sondern natürlich muss ich als Politikerin auch immer wieder den Raum finden, es einzuordnen, mich zu hinterfragen, woher kommt eigentlich dieses Gefühl, wie kann ich es rational eigentlich auch aufgreifen und wie kann ich die Meinung des anderen vielleicht auch verstehen und es aufgreifen in das, was ich tue oder auch zu einer gemeinsamen Meinungsfindung zu kommen. Also die Emotion abzusprechen, finde ich total schwierig. Man sieht es ja, wir haben ja unterschiedliche Politikertypen und die Menschen, die jetzt rein sachlich unterwegs sind, ja, das ist natürlich ein Problem. Es gibt auch Menschen, die finden das eigentlich cool, aber viele sagen, der holt mich ja gar nicht ab, ja, der versteht ja gar nicht, wovon ich spreche. Und ich glaube, das ist schon ein Thema, dass viele Menschen das Gefühl haben, dass Politiker eigentlich gar nicht mehr verstehen, was sie brauchen, wo ihre Sorgen sind, dass sie auch nicht mitfühlen. Das A und O ist schon Empathie an dieser Stelle, aber dann eben auch zu versuchen, nicht bei der Emotion zu bleiben,
sondern daraus auch Folgerungen zu ziehen. Die Gesellschaft ist emotionalisiert. Teile auch der etablierten Medien neigen immer mehr dazu, Meinungen zu vertreten. Und man kann schon sehr sehen, wenn man dann liest, welche Meinung sie sind. Das ist im privaten Mediensektor völlig legitim. Also alle sind aufgewühlt, alle sind aufgeregt. Und man merkt, dass emotionale Reden gut ankommen, auch wenn sie wenig Inhalt haben. Und umgekehrt haben wir als Demokraten und Demokratinnen eigentlich das Bedürfnis, dass die, die Verantwortung tragen, eher rational als emotional verhandeln. Das haben wir gesehen bei der Covid-Krise, das haben wir gesehen bei den Diskussionen über die Flucht. Würde man den Emotionen hinterherlaufen als Verantwortliche, dann ist das gefährlich. Tut man es aber nicht in einer Zeit wie der jetzigen, ist man eigentlich nicht besonders zukunftsfähig? Wie kommt eine Gesellschaft aus so einem emotionalen Dilemma überhaupt raus? Also was wollen die Leute jetzt? Wollen sie einen, der eher oder die eher emotional die Themen belegt oder jemand, der sagt, bei allen Emotionen, ich erwarte, dass Leute wie ich rational begründen, Pro und Contra abwägen und euch sagen, wie es ist. Wer hat die Zukunft der nächsten Jahre?
Ich kann Ihnen das nicht sagen, weil Kommunikation oder kommunikative Wahrheit ist immer konkret, sie ist stimmig, das heißt, sie passt zu mir, ist idealerweise wesensgerecht, authentisch, passt aber auch zur Situation. Denken Sie an den emotionalen Ausbruch einer Christine Lambrecht, Silvester auf irgendeinem Platz in Berlin, die Raketen zischen im Hintergrund und sie philosophiert über die wunderbaren Erfahrungen, die sie machen durfte in Zeiten des Krieges. Ein hochauthentischer, emotionaler Ausbruch, der in keiner Weise rollenadäquat und kontextgerecht war. Also ich glaube, ich kann da kein Rezept geben, aber ich würde gerne noch einmal zurückspringen zu der Frage der Regulierung und darf man das und muss man Freiheit beschneiden? Sehen Sie, schon der große Freiheitsphilosoph Karl Popper wusste, manchmal muss man intolerant gegenüber der Intoleranz sein. Das ist nicht schön, das ist nicht elegant, aber das ist zweifellos nötig. Und Frau Schneider, ganz ernsthaft und bei allem Respekt, Sie tun so, als ob diese Infrastruktur von Informationen, die so viele Erregungsstichflammen, so viel Überhitzung und so viel emotionales Spektakel programmiert, als sei die gegeben. Die ist total jung, geschichtlich betrachtet. 2007 hat uns ein gewisser Steve Jobs das erste Mal das iPhone hingehalten. Ein Elon Musk, seit wann ist der am Ruder? Seit vielleicht einem Jahr, jemand, der es sich leisten kann, 4 Millionen Dollar am Tag Verlust zu machen, jemand, der es zulässt, dass die Hamas-Videos stehen bleiben, das wüste Antisemitismus, auch er selbst ist in dieser Richtung mehrfach auffällig geworden, verbreitet wird, jemand, der es zulässt, dass der Gebrauch des N-Wortes um 500% nachweislich nach seiner Machtergreifung, also nachdem er den Maschinenraum der Plattform gestürmt hat, steigt. Nichts von dem muss so sein. Ich war in den letzten Jahren viel im Silicon Valley und habe sozusagen die ersten Online-Gemeinschaften der Welt studiert. Kleine Vertrauensgemeinschaften. Man hat sich getroffen, man hatte Abo-Modelle, man hatte extreme Liberalität, man hat extrem moderiert und es gab eine ganz andere Ökologie und Ökonomie von Informationen. Worauf will ich hinaus? Wir haben im Moment einen merkwürdigen, paradoxen Entwicklungsschub der Medien. Einerseits der Kommunikationsrevolution. Einerseits eine gigantische Öffnung des kommunikativen Raumes. Und da stimme ich Ihnen zu. Das ist wunderbar, dass so viele Menschen, die vorher keine Stimme hatten, die nicht gehört wurden, auf einmal mit am Tisch sitzen können. Und wir haben gleichzeitig, und das ist keine historische Notwendigkeit, eine Vermachtung des kommunikativen Raumes, wie wir sie noch nie in der Mediengeschichte hatten. Im letzten Jahr haben 3 Unternehmen mehr als die Hälfte aller Werbeeinnahmen weltweit für sich verbucht. Facebook bzw. Meta, Google bzw. Alphabet und Amazon. 3 Unternehmen weltweit mehr als die Hälfte aller Werbeeinnahmen. Gleichzeitig wird der Lokaljournalismus, ein demokratiepolitisch dramatischer Verlust, stranguliert. Und wir werden auch hier, in den USA sehen wir es bereits, das Sterben von Zeitungen erleben. Also letzter Satz, nichts ist alternativlos. Und wir dürfen regulieren und wir haben es in anderen Fällen auch geschafft, Monopole zu kassieren.
So, eine Gegenrede.
Ja, also eben, wir sprechen ja noch nicht von einem Monopol, wie Sie sagen. Es sind große Player am Markt und da widerspreche ich gar nicht, was die Macht und das Ganze angeht. Aber Sie sagen es ja selbst, das ist eine junge Entwicklung. Und so oft, wie ich in solchen Kreisen sitze, habe ich immer das Gefühl, wir blicken in die Vergangenheit, aber wir können nochmal das Rad der Zeit nicht zurückdrehen. Was ist denn die Lösung? Ich finde es tatsächlich, wie Sie, wunderbar, dass jetzt alle Menschen die Möglichkeit haben, an so etwas teilzunehmen. Und weil immer alle X oder Twitter so sehr hassen, wir haben vorher schon kurz geredet, es gibt ja eine sehr schöne Funktion, wie die übrigens auch in der Zukunft hoffentlich weiter ausgebaut wird, nämlich die Community Notes. Das heißt, sobald jemand Blödsinn postet auf Twitter, der einfach den Fakten widerspricht, sammelt sich darunter die hoffentlich intelligentere Meute, und es stimmt auch oft, und es wird der korrigierte, also die korrigierte Version angezeigt. Das finde ich zum Beispiel sehr sympathisch und so weicht das ja auch in absolut positive Richtungen. Und nochmal, natürlich muss man Freiheit in gewissen Bereichen beschneiden. Wir leben leider oder Gott sei Dank in einem Staat und es ist notwendig, es ist keine Anarchie hier. Aber wir reden ja auch die ganze Zeit davon, auf der anderen Seite, dass sich Menschen immer mehr so fühlen, sei es wahr oder nicht, dass sie nicht mehr sagen können, was sie denken. Und das, glaube ich, zieht sich jetzt schon.
Diese Schutzbehauptung wird ja täglich konterkariert. Alle sagen, was sie sagen wollen, sagen davor, dass sie nicht mehr sagen können, was sie sagen wollen. Dann widerspricht jemand, indem auch diese Person sagt, was sie sagen wollen. Und dann nehmen die das als Beweis. Siehst du, man kann nicht alles sagen, was man sagen will. Ich kenne jedenfalls in diesem Land. Ich kenne jedenfalls in diesem Land kaum mehr Leute, die nicht sagen, was sie sagen wollen. Manchmal würde ich mir wünschen, dass das, was sie behaupten, bei ihnen jedenfalls stimmen würde.
Jetzt machen Sie es aber zu einfach. Es geht nicht darum, dass man nicht, vor allem, schon wieder rechtlich, nicht sagen darf.
Also ich hab, ist, das ist nicht rechtlich
gemeint. Ja, man darf sehr viel sagen, ist auch sehr gut so.
Und man sagt auch
aber
viel.
Und da reden andere Menschen mit mir, sie machen es nicht, weil sie einfach sozial in keine Bredouille kommen wollen.
Dann schreibe ich anonym auf und in einen der sozialen Medien.
Aber muss das sein? Soll das so sein?
Nein, wie aber wir ehrlich dann in diese gesagt, jeder soll sagen, was er will, aber ertragen, dass wenn du eine harte Nummer in die Öffentlichkeit bringst, du auch eine harte Gegennummer bekommst.
Absolut.
Also die Mimose ist nicht nur seit heute eher der Opportunist im öffentlichen Raum.
Ich spreche nicht davon, keine Gegenrede zu ertragen, aber nochmal. Manche Sachen sind ja in letzter Zeit, in den letzten Jahren kontrovers geworden. Wenn ich jetzt in Berlin auf die Straße gehe und sage, Frauen haben keinen Penis, dann können Sie sich vorstellen, was passiert. Natürlich wird mich keiner zusammenschlagen.
Ah, gut. Was passiert denn da? Da sind überall dann Leute, die Ihnen das Gegenteil beweisen? Oder was ist da? Was passiert denn, wenn Sie das im öffentlichen Raum sagen? Männer sagen immer noch sehr vieles über Frauen und es passiert nicht so sehr viel im normalen, üblichen Alltag. Ist das nicht eher so ein Gedanke, der in ganz bestimmten Blasen sich so darstellt und man verallgemeinert das und schürt wieder Emotionen? Man könne dann doch nicht sagen, was man
will. Sie machen eigentlich das, was wir nicht machen wollten, nämlich die einen gegen die anderen zu sprechen.
Nein, ich glaube, wollte Menschen nur alternative Beispiele Ihnen
nennen. Ich glaube mal aus Prinzip und nochmal, es gibt ja diese Allensbach-Umfrage seit Jahren. Und offensichtlich gibt es ab und zu ein Problem in diesem Land mit Meinungsfreiheit. Deswegen bin ich eigentlich eher alert, wenn es darum geht, das alles noch mehr einzuschränken, als es so zu lassen, wie es ist.
Ich möchte gerne mal noch was fragen zu diesem Nicht-Einschränken. Es gibt doch ganz offensichtlich Argumente dafür, dass Menschen erfahren dürfen, wie solche Plattformen zum Beispiel arbeiten. Die Plattformen, von denen wir sprechen, sind nicht dazu bereit, ihre Algorithmen freizulegen, sodass jeder Mensch nachvollziehen kann, woher kommen eigentlich diese Nachrichten? Was sind denn das eigentlich für Behauptungen? Und da fängt es an, Es sind Kleinigkeiten in der Regulierung, die einen riesen Unterschied machen. Ich möchte gerne erfahren, wie arbeitet eigentlich diese Plattform? Und warum gibt es keine Bereitschaft dazu, dass man das einfach offenlegt? Ja? Und so fängt es in vielen Dingen an. Es ist auch keine Erfindung, was darf man oder nicht. Wir haben ein Grundgesetz, wir haben ein Strafrecht. Es ist eigentlich total klar, was man in Deutschland strafrechtlich verfolgt, tut oder nicht. Und es ist auch klar, wo Regulierung beginnt und wo sie aufhört. Und natürlich geht es darum, dass Menschen alles sagen dürfen, was sie wollen. Aber wir haben nun mal auch, nach unseren Grundrechten, haben wir auch Begrenzungen, die beginnen, die Würde des Menschen ist unantastbar und sie enden damit, dass manche Sachen strafrechtlich verfolgt sind. Und ich finde, wenn wir die Kultur in unserem Land erhalten wollen, dann sollten wir dafür sorgen, dass diese Grenzen auch auf Plattformen tatsächlich stattfinden. Denn was passiert ist, dass diese Menschen, die glauben, dass sie nicht mehr sagen dürfen, was sie wollen, die fühlen sich in ihrer Gemeinschaft, und das kann ich sogar nachvollziehen, wo alle Menschen sagen, wir dürfen das ja gar nicht sagen und endlich dürfen wir jetzt mal sagen und das muss doch jetzt einmal gesagt werden. Das ist wie so eine Wiederholung in der Gruppe selbst, in der man sich auch aufhält und wohlfühlt, und es verstärkt immer wieder das Gefühl. Ich treffe immer wieder Leute, die das zu mir sagen. Ich sage, was dürfen Sie nicht sagen? Sprechen Sie. Ich will gern mit Ihnen reden. Sie sind eingeladen. Und wenn ich auf die Straße schaue und manchmal auch mitkriege, was man sich alles sagen lassen muss, dann weiß ich auch, dass es hier kein Verbot gibt, Dinge auszusprechen. Also ich glaube, wir müssen alle miteinander daran arbeiten, egal wo wir sind, dass wir Menschen deutlich machen, wir leben in einer Demokratie, Meinungsfreiheit ist uns garantiert und es ist auch so in unserem Land und trotzdem gibt es Grenzen und die sind da, wo unser Grundgesetz sagt, wir haben einen Respekt auch zu wahren vor bestimmten Dingen, vor allem der Würde der Menschen.
Herr Paxen, Sie haben vorhin etwas sehr Wichtiges gesagt, nämlich der Raum war ja immer, ob das die Kneipe ist, ob das irgendein Fest ist, auch bei allen sozialen Schichten. Auch immer schon haben Leute Dinge gesagt, aufgehetzt, Vorurteile produziert, über Emotionen pseudo-argumentiert. Aber die Gefahr sind die Algorithmen, die das jetzt in einer ganz bestimmten Form dann als die herrschende Meinung mitverkaufen. Aber ich würde gerne zum klassischen Journalismus noch zurückgehen, denn wir haben ja heute die Medientage hier und in einer Studie Journalismus und Demokratie der TU Dortmund sagt mehr als jeder der befragten Journalisten, dass der Journalismus zu sehr auf Übertreibung und Skandalisierung setzen würde, zum Beispiel Boulevardzeitungen wie die Bild-Zeitung. Ist das eine Diagnose, die Sie teilen?
Nee, die teile ich nicht, in dieser Pauschalität nicht. Es gibt natürlich eine Pauschale.
30% ist nicht pauschalisiert. Nee, 30% sagen, so sei es.
Ja, das ist, wenn ich richtig sehe, eine Studie von 2022. Und es gibt die These, es gäbe so einen universalen Vertrauens- und Glaubwürdigkeitsverlust im Journalismus. Die stimmt so nicht. Also wenn man die verschiedenen Studien, das ist jetzt eine, die Sie zitiert haben, zusammenzieht, dann sieht man, dass das ein relativ stabiles, vielleicht sogar leicht schwindendes, sich zunehmend verhärtendes Milieu ist. Derjenige, die besonders aggressiv über die Medien, die Journalisten bis hin zum Lügenpressegeschrei reden.
Herr Paxen, ich will Sie doch noch mal konkret fragen. Die Überschriften von Boulevardblättern, das ist ja nicht nur in Deutschland die Bild, sind immer auch mit einem emotional hohen Anteil. Ja. Wenn man sieht, wie in den Medien, Spiegel.de bis hin zu wen auch immer, die Überschriften auch dort sich immer mehr anpassen und nicht dieselben sind, wie man sie in der Verdruckung gemacht hätte. Bleibt noch mal die Frage an den Journalismus kritisch. Ist da eine Anpassung sichtbar oder ist das ein böses Gerücht?
Ja, da ist eine Anpassung sichtbar, das ohne jede Frage. Also doch. Denn wir haben natürlich eine seit langem währende Klage über den Journalismus. Also wir saßen vor 10 Jahren hier schon einmal auf dieser Bühne und da haben wir darüber geredet, dass ein gewisser Christian Wolff verfolgt wurde von 3 Reportern der Financial Times, die extra abgestellt wurden, zu recherchieren, wie er in einem Gymnasium als Schüler versucht hätte, mit einer Packung After Eight seine Mitschülerinnen und Mitschüler zu bestechen, um Schülersprecher zu werden. Diesem Skandal gingen immerhin 3 Reporter der inzwischen eingestellten Zeitung Financial Times nach, also die Klage über die Boulevardisierung gibt es schon länger. Aber Sie haben ein aus meiner Sicht einen ganz wichtigen Punkt. Es gibt im Journalismus, gerade wenn er schwächer wird in der Möglichkeit, sich über Werbung zu refinanzieren, die Werbemärkte werden kannibalisiert, ich habe die entsprechende Zahl genannt, gibt es eine Tendenz zur hämischen Nachahmung der algorithmischen Logik, ohne jede Frage. Und die interessante Frage ist, woran das liegt. Wir haben heute in jeder Redaktion unfassbar präzise Echtzeitquoten. Das heißt, wir können sehen, was Menschen tatsächlich interessiert. Der neueste Konfliktlösungsversuch im Nahen Osten, nicht so sehr. Der unheimlich wirkende Riesentintenfisch in einem japanischen Hafenbecken, ganz gewiss. Oder die Interspecies Love Story, ein Tiger kuschelt mit einer Ziege in einem sibirischen Zoo, die man eben zum Fraß vorgeworfen hat. Und das heißt, Sie müssen heute als seriöser Journalist, als seriöses Medienunternehmen einen schwierigen Balanceakt vollführen. Sie müssen mehr Geld verdienen über den Direktkontakt und die Direktresonanz im Feld der Abonnentinnen und Abonnenten. Das ist die Finanzierungsquelle der Zukunft. Sie müssen deren Gesinnung bis zu einem gewissen Grad bedienen. Sie dürfen sie aber nicht fundamental bedienen, so sie denn ein seriöses Medienunternehmen vertreten. Und sie haben gleichzeitig an jedem einzelnen Tag, in jedem einzelnen Moment im Live-Modus richtig die Echtzeitquoten, die ihnen zeigt, sie was
zeigen,
knallt.
Sie zeigen die Konflikte auf. Ja. Ich will nur sagen, die Entscheidung hat immer Ermessensspielraum und würde aber, was Ermessensspielraum angeht, Sie noch mal fragen, Frau Dreyer. Es gibt eine Emotionalisierung, einen Kontrollverlust, eine Akzeptanz in Teilen der Gesellschaft, dass man Menschen, die politisch engagiert sind, auch ehrenamtliche Politiker und Politikerinnen, übrigens nicht seit jetzt, mit Gewalt, mit Hass konfrontiert. Man hat sogar einen umgebracht, Walter Lübcke, vor 5 Jahren. Welche Gefühle haben Sie denn, wenn Sie diese Entwicklung sehen und mal vergessen, dass Sie auch beschützt werden?
Ja, Gefühl ist jetzt vielleicht an der Stelle jetzt für mich nicht so das Richtige, weil natürlich bin ich Politikerin und ich bedauere das total, dass wir eine solche Entwicklung haben. Aber ich sage jetzt mal, es ist eigentlich allgemein bekannt, wenn wir länger zulassen, dass Hass und Hetze im Netz, auf der Straße einfach immer weitergeht in Wort und Bild, dann ist es einfach keine Neuigkeit, dass das irgendwann auch umschlägt in Taten. Und das können wir in Deutschland sehr gut beobachten auf ganz, ganz vielen Ebenen. Und es ist erschreckend, wenn man sieht, dass Menschen, die sich für die Demokratie engagieren, jetzt mal egal wo, dass die betroffen sind von so einer solchen Gewalt. Das heißt, wir müssen in der Demokratie ganz schön viel tun. Also die Menschen zum Beispiel, die jetzt gewählt worden sind, auch in Ehrenämter, die brauchen den Rückgrat ihrer Bevölkerung, egal ob sie gewählt worden sind von denen oder nicht, die denen deutlich machen, wir stärken euch den Rücken und wir stärken diese Demokratie.
Das wäre meine letzte Frage. Auf Sylt oder bei so etwas? Ein paar sind Täter und viele Hunderte scheinen taub, blind und stumm zu sein. Sind das beides die großen Probleme?
Das ist beides. Also wir wissen, wir kennen es aus der Geschichte, dass es Anfänge gab und immer mehr irgendwann die Mehrheit stumm geblieben ist. Und beides ist ein Riesenproblem. Die Täter, diejenigen, die einfach über die Stränge schlagen, wenn es nur das ist, bei vielen ist es ja auch Ideologie. Und da muss man ganz klar als Staat klar sein, man muss mit allen Mitteln klar sein, die einem Staat zur Verfügung stehen, aber natürlich auch dagegen politisch kämpfen. Und das andere ist tatsächlich auch, dass man Bevölkerung bestärkt. Und das sehen wir ja im Moment, dass das ja auch das Gefühl der Bevölkerung ist, dass sie aufsteht für eine andere Gesellschaft, dass sie sagt, wir wollen diese liberale Gesellschaft und wir stehen hinter denen, die dafür sich einsetzen und nicht hinter denen, die die Demokratie kaputt machen. Das heißt, wir brauchen jeden Einzelnen, egal wo er ist, um die Demokratie zu schützen.
Ich würde gerne das Konjunktiv nehmen. Wir bräuchten. Viele sind es nicht. Auch wenn viele unterwegs sind, sind sie nicht ausreichend. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, Frau Schneider. Ich bedanke mich bei Ihnen, Frau Dreyer, und bei Herrn Pörksen. Die Emotionen können tödlich sein. Herzlichen Dank.